Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Ich brauche niemanden. In der heutigen Podcast-Episode soll es mal um das Alleine-Können gehen. Und zwar den Fluch und den Segen daran, wenn man Dinge alleine kann und niemanden braucht. Und ich bin darauf gekommen, ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen privat, wenn dich das private Gequatsche der Psychotherapeutin nicht interessiert, dann skip, skip, skip. Christian ist mit dem Auto liegen geblieben. Und zwar wirklich ungünstig, zu einer Uhrzeit, wo es keine Autovermietungen mehr in der Nähe gab, irgendwo auf dem platten Land. Und Fakt war, er musste extrem dringend weiter. Also es gab jetzt für ihn keine Möglichkeit, einfach zurückzukommen oder so. Und ich war halt zu Hause. Ja, es war eine komplizierte Situation. Und er hat mir die ganze Zeit getextet, ja, ich regel das schon, ich komme zurecht. Nee, mach dir keine Gedanken, ich regel das. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem in meinem Kopf angefangen, das auch zu regeln und habe gedacht, okay, dann könnte ich vielleicht hinfahren und ihn bringen und dann muss ich mit dem Zug zurück. Aber wie mache ich das mit den Kindern, lalala. Also ich habe in meinem Köpfchen auch Lösungen versucht zu entwickeln und wir waren damit beide, ich glaube, 5 Stunden oder so jeweils beschäftigt. Also er wollte es regeln. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich es regel, wenn er keine Lösung findet. Und am Ende war es so, dass ganz liebe Freunde von uns Stunden später gesagt haben, seid ihr bekloppt, warum habt ihr nicht direkt was gesagt? Dann hätten wir das jetzt schon vor sehr vielen Stunden gelöst haben können, das Problem. Und ich dachte, oh Gott, was ist mit uns los? Warum sind wir so dumm? Warum ist das so? Warum steht er alleine an der Landstraße und denkt, er regelt's alleine? Und ich bin zwar sein Backup, aber denk auch, ich regel das alleine. Warum wenden wir uns nicht an die total lieben Menschen, die wir ja zum Glück in unserem Leben haben, die auch da sind und die uns gerne auch unterstützen und uns nicht als Belastung erleben und so weiter? Und ich musste ein bisschen lachen. Ich musste aber auch ehrlicherweise über diese Tendenz, die, glaube ich, sowohl mein Mann als auch ich haben, nachdenken, warum sind wir so Alleinikows? Warum fragen wir nicht einfach jemand rasch um Unterstützung? Und dann ist mir das gleiche Phänomen kürzlich wieder begegnet. Ich arbeite ja sehr gerne auch mit psychotherapeutischen Kollegen und Kolleginnen zusammen und Ärzten und Ärztinnen. Und in dieser sehr speziellen Peer Group, würde ich jetzt mal sagen, so unter diesen Helferberufen fällt mir das oft auch extrem doll auf, dass da Menschen dabei sind, die ganz viel Selbstwert durchaus auch daraus schöpfen, sehr unabhängig zu sein und gerade vielleicht auch, weil sie in einem unterstützenden, helfenden, sehr gebenden Beruf arbeiten, selbst nicht bedürftig zu sein und niemanden zu brauchen. Und weil mir das Thema jetzt schon wieder so über den Weg gelaufen ist, dachte ich, da mache ich mir nochmal Gedanken dazu und das ist eben die heutige Folge. Der Fluch und der Segen des Alleine-Könnens. Und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, falls du heute das erste Mal einschaltest. Mein Name ist Franka Cerutti, ich bin Verhaltenstherapeutin und seit über 20 Jahren Psychologin. Ich habe 3 Kinder und hier in diesem Podcast erzähle ich aus der großen und spannenden Welt der Psychologie. Ja, das alleine können. Ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft, also tatsächlich auch in unserer westlichen Kultur, Selbstständigkeit und Eigeninitiative und autonomes Verhalten, also eigenständiges Verhalten, sehr hoch gehalten wird. Und dass es auf jeden Fall begrüßenswert ist, wenn Menschen viel Eigenverantwortung übernehmen und ja, sich auch auf sich selbst verlassen. Und das ist ja nicht nur gesellschaftlich so, sondern das sind ja durchaus auch Ziele, die ich in meiner Praxis häufig verfolge mit Menschen. Also wir arbeiten tatsächlich oft daran, zu mehr Eigenständigkeit zu kommen, zu einem besseren Selbstbewusstsein und zu mehr Selbstwirksamkeitserleben und so weiter. Also es gibt klar Vorteile, die Menschen haben, die gut in der Lage sind, ihre Probleme selbstständig zu lösen, sich in ihrem eigenen Handeln kompetent zu fühlen und dadurch auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Also es sind schon alles, ja, wünschenswerte Eigenschaften, würde ich sagen. Und auch absolut zentrale Kompetenzen, wenn wir über sowas wie mentale Stärke sprechen oder auch psychische Gesundheit. Und aus dem Grund habe ich ja mit diesem ganzen Themenkomplex schon häufiger mal zu tun. Und ich habe mal ein paar Vorteile zusammengestellt, die es hat, wenn man ein eher unabhängiger und autarker Mensch ist. Also zum Beispiel haben Menschen mit hohen Werten auf der Skala Selbstbestimmung häufig die Fähigkeit ganz gut in sich entwickelt, eigene Entscheidungen zu treffen und auch ihr Leben nach ihren persönlichen Werten und auch Interessen zu gestalten. Und in der Psychologie ist es zum Beispiel so, dass Autonomie eine ganz wichtige Größe ist. Also Autonomie, das bedeutet, als Individuum unabhängige und eigenständige Entscheidungen treffen zu können und selbstbestimmt zu leben, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Also wenn du mehr über psychologische Grundbedürfnisse wissen möchtest, dann kannst du zum Beispiel mal nach Klaus Grawe googeln, der benennt so ein Set von Dingen, die er für unabdingbar hält. Auch Rainer Sachse hat Ideen zu den psychologischen Grundbedürfnissen formuliert. Und zum Beispiel gibt es auch die Self-Determination Theory, die ist von den beiden Psychologieprofessoren Edward Deci und Richard Ryan. Und die heben eben auch Autonomie als ein psychologisches Grundbedürfnis hervor. Und sie sagen halt, dass das Gefühl, frei im eigenen Willen zu sein und frei in der Wahl des eigenen Verhaltens, dass das essentiell für die psychische Gesundheit ist. Und Deci und Ryan haben das vor allen Dingen auch im Kontext von Motivation beleuchtet. Also sie sagen, dass wenn Menschen im Grunde unbeeinflusst und frei ihr Verhalten wählen können und Entscheidungen treffen können, dann sind sie auch stärker intrinsisch motiviert, zeigen mehr Engagement und sind zufriedener in verschiedensten Lebensbereichen. Also wir können festhalten, Autonomie und Unabhängigkeit ist ein psychologisches Grundbedürfnis und Menschen, die das stark leben, erleben mehr Selbstbestimmung und mehr Zufriedenheit. Außerdem haben sehr unabhängige Menschen die Fähigkeit, sich an Umstände, die sich irgendwie verändern, Herausforderungen, Probleme besser anzupassen. Denn selbstbestimmte Personen sind es ja gewohnt, dass sie eben Problemen oder Herausforderungen mit Eigeninitiative begegnen müssen. Und da sie das trainiert und geübt haben und dadurch vielleicht auch gelernt haben, sich auf ihr eigenes Urteilsvermögen zu verlassen, begünstigt das eben natürlich, dass sie sich auch schneller mit neuen Situationen eingrooven können und sich besser anpassen können an neue Gegebenheiten. Und das gut zu können, stabilisiert wiederum das Selbstwertgefühl. Also das ist so eine Art positiver Kreislauf. Wer sich auf sein eigenes Urteilsvermögen verlässt, wer weiß, dass er eigeninitiativ ist und wer weiß, dass er gute Entscheidungen treffen und die durchziehen kann, der stärkt dadurch sein Selbstwertgefühl. Und wer ein starkes Selbstwertgefühl hat, tut sich gleichzeitig leichter mit Entscheidungen. Also das ist so eine Art sich selbst verstärkender Prozess. Das bedeutet, dass unabhängige, autarke Menschen in der Regel auch ein gutes Selbstwertgefühl haben, selbstbewusst sind und über ein großes Ausmaß an Flexibilität verfügen. Und Flexibilität ist jetzt wiederum das Stichwort, wenn wir Menschen beobachten, die in schwierige Lebenssituationen kommen oder wo irgendwas in Schieflage gerät oder die Rückschläge zu verarbeiten haben oder Verluste. Dann wissen wir aus der psychologischen Forschung, dass eine gewisse Flexibilität hilfreich ist, um damit gut umzugehen und sich davon schnell zu erholen. Und unabhängige, autarke Menschen mit einer sehr selbstbestimmten Haltung dem Leben gegenüber haben gleichzeitig häufig eine recht robuste Resilienz. Also eben genau diese Eigenschaft, sich nach Rückschlägen zu erholen oder auch schwierige Lebensphasen durchzustehen, die ist eben bei autarken Menschen häufig gut entwickelt. Und das liegt eben daran, dass sie so gewohnt sind, Hindernisse aus eigener Kraft zu überwinden, aber auch meiner Beobachtung nach, weil sie gelernt haben, ihre eigenen Emotionen gut selber zu regulieren. Also, dass sie sich selbst zum Beispiel mit Selbstmitgefühl begegnen, wenn es ihnen nicht gut geht, dass sie es schaffen, sich selbst gut zu beruhigen oder zu trösten, oder dass sie die Fähigkeit haben, sich selbst ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Also auch da unabhängig sind von anderen Menschen. Und das bedeutet, dass autarke Menschen häufig über eine sehr gute Emotionsregulation und auch über ein großes Ausmaß an Resilienz verfügen. Ja, und all das, was ich jetzt aufgezählt habe, also ein großes Ausmaß an Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, ein großes Selbstwertgefühl, eine hohe Flexibilität, die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren und daraus erwachsend eben auch eine robuste Resilienz, all das sind natürlich Sachen, die total erstrebenswert sind und an denen ich mit Patientinnen und Patienten in meiner Praxis oft arbeite. Wenn also jemand so aus tiefstem Herzen sagt, ich brauche niemanden, dann kann das eine sehr erfolgreiche und wenn man so will auch gesunde Strategie sein, wie man dem Leben so begegnen kann. Also man kann sagen, cool, ein gesunder, psychisch sehr stabiler Mensch braucht tatsächlich auch niemanden. Und tatsächlich, die Menschen, auf die das stark zutrifft, also die tatsächlich von sich selber genau dieses sehr unabhängige Erleben haben, die sagen, ich komme zurecht und ich regel das und ich bin weder besonders hilfsbedürftig noch besonders anlehnungsbedürftig. Für die ist auch so eine Liebeserklärung wie, Schatz, ich brauche dich, eher sowas, wo sich die Nackenhaare aufstellen und die Zehennägel kräuseln, weil die das in der Regel eine sehr unangenehme Vorstellung finden und auch so symbiotische Anliegen, wie sie manchmal in Partnerschaften so vorkommen, sowas wie lass uns Partner-Anoraks tragen, sind also für diesen Typ von unabhängigen Menschen häufig eher so ein Gräuel. Also das kommt bei denen nicht besonders gut an und die finden es gut, dass sie niemanden brauchen, dass sie mit niemandem so verwachsen sind und dass sie im Großen und Ganzen total gut allein zurechtkommen. Ja, und jetzt hing über dem Ganzen, was ich bisher gesagt habe, ja vielleicht trotzdem hörbar schon das Aber drüber. Und ich habe ja auch schon gesagt, das Alleine können kann Fluch und Segen gleichzeitig sein. Tatsächlich ist es so, wenn mir jemand jetzt als Therapeutin erzählt, ich brauche niemanden, dann ist das natürlich ein Motto, was so auf den ersten Blick Stärke suggeriert, aber was mich dennoch aufhorchen lässt. Und wenn ich so einen Satz höre, dann möchte ich immer unbedingt auch noch ein bisschen mehr Kontext haben, weil ich mich natürlich frage, was bedeutet das, wenn ein Mensch sagt, ich brauche niemanden, sagt der Mensch mir damit, ich brauche zwar niemanden, aber ich habe trotzdem ganz verlässliche und gute Beziehungen. Ich bin eingebunden und habe auch eine gute Verbindung zu Menschen. Ich kann Nähe annehmen und zulassen und so. Dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ein Mensch sagt, ich brauche niemanden und ich erwarte von der Welt und von meinen Mitmenschen nichts Gutes. Und ich vertraue niemandem und ich möchte auch niemanden auf den Wecker gehen oder zur Last fallen. Oder auch, ich brauche niemanden und ich will auch niemanden in meine Nähe lassen, weil ich vielleicht schon so oft enttäuscht wurde, dass ich glaube, wenn ich noch einmal wirklich Nähe und Verbindung zulasse und werde noch einmal enttäuscht, dann kann ich das einfach nicht überstehen. Und das ist eben das, was häufig auch hinter diesem Satz steckt, wenn jemand sagt, ich brauche niemanden. Also wie so oft gilt auch in diesem Kontext der Unabhängigkeit, der Autarkie und der Autonomie, dass es klar auch ein Extrem gibt, das ich aus psychotherapeutischer Sicht kritisch sehen würde. Und natürlich können wir uns auch immer fragen, was sind denn die biografischen Wurzeln davon? Also warum und in welchem Kontext hat denn eine Person so sehr gelernt, sich vielleicht nur auf sich selbst zu verlassen? In welchem Kontext ist es zustande gekommen, dass eine Person gelernt hat oder lernen musste, nie andere um Hilfe zu bitten? Wie waren denn die biografischen Lernerfahrungen, wenn eine Person glaubt, ich muss das mit mir alleine ausmachen, alles andere wäre meinen Mitmenschen lästig und so weiter? Also wie so oft ist ja ein Verhalten, das eine Person heute zeigt und das sie vielleicht sogar sehr, sehr charakteristisch auszeichnet, etwas, was typisch für sie ist und wofür sie bekannt ist. Genau dieses Verhalten ist ja etwas, was vielleicht früher im Leben mal eine Lösung darstellte. Und wenn das die Lösung ist, nämlich maximale Unabhängigkeit von anderen Menschen, dann darf man sich ja fragen, okay, was war denn dann das Problem? Und da kommen mehrere Dinge in Betracht. Also zunächst mal hat diese Person vielleicht in ihrer Vergangenheit und in ihrer Kindheit unsichere Verbindungen gehabt. Und vielleicht hat sie gelernt, dass sie nicht auf die Unterstützung anderer Menschen zählen kann und dass sich unabhängig davon zu machen und sich auch nicht allzu bedürftig zu zeigen, der sicherste Weg ist. Und jede Art von Verlust, Vernachlässigung, aber natürlich auch andere traumatische Erfahrungen können dazu führen, dass Menschen ein ganz großes Ausmaß an Unabhängigkeit und Autonomie entwickeln müssen, wenn man so will, als Kompensation und Verteidigungsmechanismus, eben um sich selbst zu schützen und um zu verhindern, dass sie erneut verletzt werden. Und denkbar ist auch, dass vielleicht ein Mensch, der schon sehr früh in seinem Leben ganz viel Verantwortung schultern musste und vielen Anforderungen ausgesetzt gewesen ist, eben vielleicht weil Eltern abwesend waren oder erkrankt und in gewisser Weise eine Rollenumkehr stattgefunden hat. Wir reden in diesem Kontext von Parentifizierung, also wenn Kinder in die Elternrolle gedrängt werden und für ihre Eltern sorgen müssen und Verantwortung übernehmen müssen und Stimmungen regulieren müssen und so weiter, dann können aus diesen Kindern eben wiederum, ja, sehr unabhängige, aber gleichzeitig eben auch sehr misstrauische Erwachsene werden, die die Erfahrung machen mussten, verlass dich nur auf dich selbst, sorg für dich selbst, und die haben gar kein Problem, Verantwortung zu schultern, aber die haben ein riesiges Problem, Verantwortung auch mal abzugeben, weil sie das gar nicht gelernt haben. Eine Möglichkeit ist auch, dass so übermäßig unabhängige Personen wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass sie vielleicht zurückgewiesen worden sind, dass ihr Vertrauen missbraucht wurde, dass sie sich jemandem geöffnet haben oder Nähe zugelassen haben und dann wirklich schwer verletzt worden sind. Und auch da ist dann natürlich diese überbetonte Unabhängigkeit von anderen Menschen sowas wie eine Notwehrreaktion auf diese Zurückweisung und fußt ja letztlich in der Angst, dass sowas nochmal passieren könnte. Auch das kann ein Weg sein, warum Menschen so stark in die Autarkie-Richtung gehen. Und nicht zuletzt kann es auch sein, dass ein Kind zum Beispiel aufwächst mit entsprechenden Modellen und zum Beispiel beobachtet, dass die Eltern oder wenigstens ein Elternteil extrem unabhängig, extrem autark ist und im Grunde alles allein entscheidet, alleine macht, Probleme allein bewältigt. Und wenn man mit solchen Modellen groß wird, dann braucht es auch als Kind gar nicht viel Druck oder Aufforderung oder Not, das auch einfach als Verhalten zu übernehmen. Denn das passiert natürlich auch. Also es muss nicht immer hinter einem sehr unabhängigen Verhalten automatisch eine im weitesten Sinne traumatische Erfahrung stecken oder irgendwas, was wirklich die Entwicklung offensichtlich negativ eingetrübt hat, sondern es kann schlicht und einfach auch sein, dass die Eltern das genau so vorgelebt haben und dieses Verhalten dann eben internalisiert wird und nachgeahmt wird im späteren Erwachsenenalter. Und an dieser Aufzählung wird, denke ich, schon deutlich, also ich wiederhole den Satz nochmal, wenn man Menschen in ihrem Hier und Jetzt beobachtet und ihr heutiges Verhalten beobachtet und gerade auch die Punkte, die charakteristisch sind, zum Beispiel, dass jemand sich sehr, sehr unabhängig verhält, dann kann man sich als Gedankenexperiment mal fragen, okay, wenn das jetzt also die Lösung ist, wie sah dann das Problem aus? Und dann wird auch deutlich, warum es schon aus psychotherapeutischer Sicht zumindest mal hinterfragt werden kann, wenn eine Person ihre Autonomie extrem stark betont und in diesem Kontext aber eben gar nicht zufrieden, intrinsisch motiviert, lebenslustig, selbstbestimmt und resilient und flexibel erscheint, also all diese positiven Dinge, die ich schon genannt hatte, sondern möglicherweise ganz im Gegenteil, zwar sehr unabhängig, aber gleichzeitig auch isoliert, misstrauisch und eher ängstlich, von anderen Menschen abgelehnt zu werden oder Abwertung zu erfahren oder auch sich eine große Enttäuschung abzuholen, wenn man anderen Menschen Vertrauen und Nähe entgegenbringt. Und es ist ja nicht nur so, dass ich hinter dieser Art von Autonomie natürlich dann auch eine traurige Vergangenheit vermute, die vielleicht mal therapeutisch beleuchtet werden oder zumindest reflektiert werden könnte. Aber tatsächlich ist eine, ich sag jetzt mal, exzessive Selbstständigkeit ja in sich auch ein Risiko. Also wenn Menschen ständig versuchen, alles alleine zu bewältigen, kann das natürlich zum Beispiel ganz schlicht zur Erschöpfung führen. Weil man einfach vielleicht Dinge weder delegiert noch um Hilfe bittet, noch auf die eigene Überlastung hinweist. Und ich nenne diese Art von Menschen gerne Alleinikows. Das ist liebevoll gemeint und ich zähle mich ja durchaus streckenweise auch selbst dazu. Also wir Alleinikows sind außerdem vielleicht nicht unbedingt gemacht für jede Art von Teamarbeit. Denn wenn man das sehr, sehr doll trainiert hat oder trainieren musste, alle möglichen Dinge allein zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und so weiter, dann fällt das manchmal schwer, andere mit zu berücksichtigen oder kooperativ zu sein oder Kompromisse zu finden. Also es ist auch nicht immer ganz leicht. Was ich außerdem noch problematisch sehe, ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen natürlich auch in gewisser Weise leiden. Und da sind wir wieder bei meinem kleinen Alltagsbeispiel. Ich möchte es überhaupt jetzt nicht pathologisieren oder ein großes Problem draus machen. Aber ich muss schon ehrlich einräumen, dass mir das in der Vergangenheit noch viel stärker, aber immer noch manchmal passiert, dass ich glaube, dass ich auch vertraute Menschen und Freundinnen vor den Kopf stoße, weil sie sagen, hä, warum erfahre ich von deinen Problemen immer erst, wenn sie vorbei sind? Warum beziehst du mich nicht ein? Warum lässt du mich nicht teilhaben an dem, was dich gerade wirklich beschäftigt? Und dabei ist es von mir gar nicht verletzend oder ausgrenzend gemeint, sondern ich bin es einfach wahnsinnig gewohnt. Und das kann aber natürlich die emotionale Verbindung und auch die wirkliche Nähe und Vertrautheit zu anderen Menschen wirklich beeinträchtigen und auch gefährden. Auch das ist eine Schattenseite von zu viel Unabhängigkeit. Und dann erlebe ich es teilweise auch noch als so, wie soll ich sagen, ein bisschen anhedonistisch, also so ein bisschen genussfeindlich. Wenn Menschen extrem selbstgenügsam sind und sich hart antrainiert haben, nichts zu wollen, nichts zu brauchen, mit allem zurechtzukommen, dann geht das manchmal auch in eine sehr ungesunde Richtung, dass Menschen nämlich wirklich ihre Bedürfnisse negieren und sich selbst auch Bedürfnisse oder Wünsche oder auch die kleinen Freuden des Alltags total absprechen, weil sie eben so darauf gepolt sind, nichts zu brauchen und dadurch aber eben auch nichts Schönes. Und deshalb ist dieser Zug manchmal auch durchaus mit depressivem Erleben kombiniert. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich immer aufhorche, wenn jemand sowas sagt. Ja, und nicht zuletzt natürlich, dieser Podcast ist ja eine Einladung, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber der Podcast ist ja hoffentlich nicht die einzige Quelle, um mal hier und da so auf die eigenen blinden Flecken zu leuchten. Nämlich das ist ja normalerweise etwas, was man im Kontakt und in der Verbindung und auch der Verbindlichkeit und der Nähe mit anderen Menschen erlebt. Wer sich extrem stark unabhängig positioniert, verpasst eben da vielleicht auch die Chance, ohne Beistand durch andere, aber auch vielleicht ohne die Perspektive von anderen, eben weil gar kein Austausch stattfindet, ja, vielleicht auch sich selber besser kennenzulernen oder neue Lösungswege zu kreieren oder ja, andere Perspektiven zu entwickeln und so weiter. Das heißt, ja, Autonomie und Unabhängigkeit gehört zu den psychologischen Grundbedürfnissen. Und gleichzeitig gehört Bindung, Beziehung, Nähe und Verbundenheit ebenfalls zu den psychologischen Grundbedürfnissen. Und ich beobachte das eben häufig, dass das Pendel bei Menschen vor allen Dingen dann in Richtung der Autarkie und der überbetonten Unabhängigkeit dann schlägt, wenn sie auf dem Feld der Nähe, der Beziehung und der Bindung schwere Verletzungen oder Enttäuschungen davon getragen haben oder irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die ihnen nahegelegt haben, dass sie das nicht kriegen, dass ihnen Nähe nichts bringt, dass ihnen Bindung nicht zusteht oder ihnen schlimmstenfalls sogar schadet. Und die dahinterstehende Logik ist ja dann ganz klar, also diese Menschen, die diese negativen Nähe- und Bindungserfahrungen gemacht haben, die sagen sich dann einfach, naja gut, dann mache ich mich halt emotional nicht abhängig von nichts und niemandem und dann kann ich auch nicht verletzt werden. Und das ist natürlich eine Selbstschutzstrategie, aber langfristig verhindert das natürlich, dass man tatsächlich befriedigende, tiefe Beziehungen mit anderen Menschen eingeht, dass man emotionale Intimität erlebt und Verbundenheit. Und das bedeutet, dass das, was eigentlich als, wenn man so will, mentale Überlebensstrategie fungiert hat, letztlich dazu führt, dass es einen vielleicht isoliert, abkapselt und man dadurch vielleicht auch im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen schwierige zwischenmenschliche Erfahrungen sogar noch eher begünstigt. Und solltest du dich ein bisschen darin wiederfinden, wenn dein Pendel zwischen Bindung auf der einen Seite und Autonomie auf der anderen Seite nicht besonders mittig ausgependelt ist, sondern schon sehr deutlich in Richtung, nee, ich mach mich lieber unabhängig, schlägt. Und wenn du das Gefühl hast, dass da vielleicht biografisch auch eher schwierige Erfahrungen eine Rolle gespielt haben könnten. Und wie gesagt, das erlebe ich extrem häufig bei Menschen in helfenden und gebenden Berufen. Das mag eine Verzerrung sein, weil ich die natürlich auch besonders häufig sehe. Aber ich meine da schon Zusammenhänge zu erkennen zwischen der Notwendigkeit, sehr früh im Leben viel Verantwortung zu schultern. Und da ist kein Problem. Das gelingt easy. Deshalb sind es auch häufig sehr verantwortungsvolle Berufe. Aber es geht eben häufig zu Lasten davon, dass diese Menschen eben sich nicht gern auf andere verlassen, sich nicht gern anlehnen, nicht gern Verantwortung abgeben, nicht haben können, wenn andere einfach mal für sie mitdenken oder andere mal was entscheiden und all das. Also solltest du dich da jetzt so ein bisschen drin wiederfinden, habe ich noch ein paar Anregungen für dich, wie du dein Pendel vielleicht ein bisschen besser wieder ausmitteln kannst. Also zum einen ist natürlich, so wie immer, das Allerwichtigste, dass man da die eigenen Strukturen erkennt und die eigenen Muster auch sieht und eine gewisse Nachdenklichkeit über sich selbst und das eigene Denken und das eigene Fühlen und das eigene Verhalten auch mal zulässt und auch vielleicht den Blick in die eigene Biografie wagt und sich fragt, okay, welche Strategien waren mir früher vielleicht total dienlich und waren auch wirklich nützlich in meiner Kindheit, aber sind heute vielleicht eher hinderlich, wenn wir über eine gute Balance sprechen zwischen Nähe und Distanz. Also das Erkennen ist erstmal natürlich das Allerwichtigste und dann auch eine Akzeptanz, dass es so ist. Also niemand von uns kann eine Zeitreise machen, niemand von uns kann ändern, wie es gewesen ist, aber was wir ändern können, ist ja, ob wir diese alten Lösungen und diese alten Muster und diese alten Strukturen fortsetzen möchten. Denn das können wir ja tatsächlich jetzt, wenn wir es einmal erkannt haben, auch bewusst ein bisschen entscheiden und steuern. Also das Erste ist erkennen und akzeptieren. Und dann gehört sicherlich auch dazu, anzuerkennen, dass das, was die großen psychologischen Forscher, wie gesagt, Klaus Grawe hatte ich genannt, Rainer Sachse hatte ich genannt, aber eben auch DC und Ryan mit ihrer Selbstbestimmungstheorie, also all die betonen ja, dass Autonomie und Selbstbestimmtheit und Kontrolle über das eigene Leben ein Grundbedürfnis ist und gleichzeitig eben Bindung, Nähe und Verbundenheit ebenfalls ein psychologisches Grundbedürfnis ist. Das heißt, die wollen beide erfüllt werden und das ist die Aufgabe, der wir alle in unserem Leben gegenüberstehen, diese sich scheinbar ausschließenden Motive und Bedürfnisse miteinander zu verbinden und einen Weg zu finden, dass beide Bedürfnisse befriedigt werden. Und diese Anerkenntnis, dass das wirklich ein psychologisches Grundbedürfnis ist, fällt gerade den Menschen, die zutiefst überzeugt sind und sich ja auch, wie gesagt, aneignen mussten, sowas zu glauben wie, ich brauche niemanden oder du kannst niemandem vertrauen. Oder auch sowas wie, nee, wenn ich möchte, dass das vernünftig gemacht wird, dann muss ich es auch selber machen. Oder auch, am besten fahre ich, wenn ich gar keine Bedürfnisse habe. Ja, also Menschen, die diese Überzeugung haben, die können das häufig nicht richtig fühlen, dass sie auch ein anderes psychologisches, menschliches Grundbedürfnis in sich tragen. Nämlich auch mal was abzugeben, auch mal jemand anders übernehmen zu lassen, auch mal Hilfe oder Schutz oder Unterstützung in Anspruch zu nehmen, sich auch mal in Anführungsstrichen bedürftig zu zeigen, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet als, hey, ich lasse dich meine Bedürfnisse erkennen, aber das fühlt sich für sehr unabhängige, autarke Menschen schlimm an. Dann fühlen sie sich in Anführungsstrichen needy und bedürftig und lästig. Und allein das, also was für eine biografische Erfahrung muss dahinter stecken, dass ein Mensch das Gefühl hat, wenn ich Bedürfnisse habe, ist es schon schlimm genug, aber sie zu zeigen, macht mich zu einer lästigen Person. Das ist ja schon eigentlich richtig krass, wenn man das mal sich auf der Hirnrinde zergehen lässt, welche Lebenserfahrungen so eine Überzeugung geprägt haben müssen. Das ist eigentlich traurig. Ja, und wenn man all das akzeptiert und versteht und anerkennt, dann geht's natürlich darum, bewusst auch mal ja Räume zu schaffen, wo man dann doch auch mal Bedürfnisse zeigt oder Hilfe einfordert. Und das bedeutet eben nicht automatisch, dass man sich sofort abhängig macht, denn das ist für sehr unabhängige Menschen ja genau das, was sie um Himmels Willen vermeiden wollen. Also es geht nicht darum, dass man sich in eine vollständige Abhängigkeit begibt und nichts mehr allein entscheidet und immer nur noch tut, was andere wollen und keinerlei Verantwortung mehr selbst übernimmt, gar nicht, sondern es geht darum, in kleinen Schritten zu einer ausgependelten Mitte zu kommen zwischen diesen Polen aus Bindung und Autarkie. Ja, und dann braucht man vielleicht auch noch gute Freundinnen und Freunde, mit denen man über sowas spricht, die man mit einbezieht in den Prozess, in dem man gerade drin steckt und die einem dann auch schon mal ehrlich sagen, so wie meine Freunde, seid ihr bekloppt? Warum habt ihr denn nichts gesagt? Und wie bei allen Lernprozessen ist das manchmal so, dass es einem erst hinterher aufgeht, aber das macht ja nichts. Also je mehr man sich mit dem Thema befasst und wenn man seine Aufmerksamkeit da drauf legt und auch zulassen möchte, wirklich mehr Bindung und mehr Beziehung zuzulassen, dann ist das ganz normal, dass einem am Anfang dieses Weges Dinge fast ausschließlich im Nachhinein einfallen, aber man wird besser. Irgendwann fällt es einem mittendrin auf und irgendwann sogar schon im Vorfeld. Es ist normal, dass sich neues Verhalten sozusagen von hinten aufrollt und nicht ganz, ganz schnell passiert. Ja, und tatsächlich wäre die Sache mit dem Auto und der Landstraße with a little help from our friends innerhalb von einem Stündchen geregelt gewesen. Letztlich haben wir aber so lange in unseren eigenen Alleinikopfköpfen darauf herumgedacht, dass es sehr, sehr viele Stunden brauchte und am Ende irgendwie geregelt war. Und das war blöd. Ja, also, ich widme diese Folge allen Alleinikoffs da draußen, die vielleicht wieder oder auch ganz neu lernen möchten, sich ein bisschen vertrauensvoller auch mal auf andere Menschen zu stützen, zu verlassen oder sie mit einzubeziehen. Und wie immer mache ich dazu einen Post bei Instagram und freue mich, wenn du deine Gedanken dazu auch noch teilen magst. Auf Instagram heiße ich franka_cheruti_psychologie. Ich sag wie immer danke für deine Zeit und danke für dein Interesse und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.